Herzlich willkommen zum Polynö Podcast Nummer 12. Heute mit Spieler 2.
Jo, hi.
Und wir haben uns einen Gast eingeladen. Ich bin Manu und unser Gast heißt Frank. Hallo Frank.
Ja, hallo.
Podcast Nummer 12. Wir wollen mal wieder einen Themenpodcast machen, nachdem wir letztes Mal ein recht bunt gemischtes Themenfeld hatten, als wir auf der Gamescom waren. Und unser Thema soll heute so ein bisschen sein, Gewalt in Spielen, Gewalt in Videospielen vor allem natürlich. Und ich habe heute circa 4-5 Stunden Rage gespielt und mache mir jetzt ein bisschen Sorgen, ob ich jetzt Gefahr laufe, Amok zu laufen. Frank, stell dich ja, doch mal ein bisschen vor. Deswegen haben wir dich heute eingeladen, über das Thema wollen wir sprechen.
Und da kann ich nur sagen, alle in Deckung.
Alle in Deckung, ja.
Na, ganz so einfach ist es nicht. Ja, ich stelle mich kurz vor. Ich bin 35 Jahre alt. Hier geht es ja um Computerspiele, deswegen konzentriere ich mich in meiner Vorstellung mal um meine Computer- oder Videospielbiografie. Ganz kurz, fing an mit dem C64, ging weiter mit dem Amiga, mit den klassischen Spielen, die jeder kennt. Und Konsolenspiele oder Videospiele spiele ich seit der Xbox. Nein, stimmt gar nicht, seit der PlayStation 1.
Du hast auf dem Amiga keine brutalen Spiele gespielt?
Ich habe auf allen Computern und Konsolen brutale Computer- und Videospiele gespielt.
Wie sich's halt gehört, gell?
Ja, bleibt nicht aus, ne?
Gut, und wir haben dich heute eingeladen, weil du hast eine Diplomarbeit geschrieben zum Thema Gewalt in Videospielen.
Genau, also genauer gesagt hieß meine kleine Diplomarbeit Gewalterstellungen in Computerspielen, weil ich insbesondere darauf eingegangen bin, wie Gewalt in verschiedenen Genres von Computerspielen dargestellt wird. Mhm. Aber es ging natürlich um Gewalt in Computerspielen und mögliche Wirkungen.
Wann hast du die geschrieben? Wie lange ist die her?
Es ist schon was her, das war 2002. Ja, und seitdem ich verfolge diese Thematik weiterhin interessiert. Ich muss sagen, eben mehr als dass ich Computer- oder Videospiele spiele, verfolge ich das so ein bisschen in den Medien, also durch Computerspielezeitschriften oder durch verschiedene Podcasts. Also mich fasziniert so ein bisschen die in Anführungszeichen Szene drumherum. Ich spiele aber auch.
Was spielt denn gerade so aktuell, wenn wir jetzt gerade dabei sind? Können wir ja mal vergleichen.
Ja, einen alten Klassiker, den spielt er jetzt bestimmt nicht. Das wird mich zumindest überraschen. Ich spiele Bioshock. Ich habe das getauscht mit einem Kollegen und bin nur schlecht reingekommen, aber mittlerweile macht Spaß. Also mittlerweile bin ich in dieser Welt ein bisschen abgetaucht und habe da so meine Freude dran, auch an diesen Rollenspielelementen. Ich verstehe, dass das ziemlich gehypt wurde, das Spiel. Das ist aber auch schon wieder einige Zeit her.
Ja, da triffst du bei uns auch offene Ohren, glaube ich, bei Bioshock, oder?
Spieler ja, zwei. Auf jeden Fall. Also Bioshock war ein ganz großes Ding, eben auch, weil es eben nicht so stumpf war wie der eine oder andere Shooter, sondern weil Bioshock sich ja wirklich die Mühe gegeben hat oder versucht hat, ein bisschen tiefer auch in die Backstory zu bringen. Also mit sehr, sehr cleveren Twists, Story-Twists und so. Also ich war ziemlich weg damals.
Vor allem war das auch so ein Vorzeigetitel, oder? Das war auch so ein Spiel, das konnte man auch zeigen und auch klar machen, nicht alle Spiele sind so stumpf, wie Medien es euch gerne weismachen wollen, sondern hier ist auch ein bisschen intelligente Backstory dabei und es hat einen Literaturhintergrund sogar, mit dem philosophischen Ansatz, mit dem man sich auseinandersetzen kann. Mhm. Und die Gewalt ist mehr oder weniger auch Mittel um diese Gräueltaten da unten darzustellen und nicht nur reiner Selbstzweck.
Ja, aber auch relativ explizit. Also ich verstehe zum Beispiel, jetzt ohne vorgreifen zu wollen, dass das Spiel ab 18 ist. Da gibt es so ein paar Elemente, wo auch ich jetzt als wirklich erwachsener Spieler immer noch so ein bisschen, also ein ganz klein bisschen zumindest, schaue. Aber sag mal ganz kurz, dann auch Teil 2 spielen?
Mir hat er gefallen, bei dem Herspieler 2 hat er nicht gefallen.
Ja, also der zweite Teil ist nicht schlecht. Der ist nicht ganz so gut wie der erste, aber wenn man den ersten mochte, kann man den zweiten spielen. Also man sollte vielleicht nicht die Brillanz, die Tiefe, die Hintergrundstory erwarten, aber der hat auch seine tollen Momente. Mhm. Aber die darf ich jetzt nicht erwähnen, dann spoilere ich dich, Herr Frank.
Auf keinen Fall. Ja, dann guck ich mal rein. Ja,
mir gefällt der zweite von daher, weil sie zwei das gleiche Setting haben, aber du von der Spielmechanik ein bisschen anders rangehen musst, weil du eben mehr auch in dem Verteidigungsmodus bist und nicht so sehr, also es wird nicht 1:1 kopiert, was im ersten Teil passiert ist, das fand ich gut. Aber für den dritten Teil hätte es jetzt nicht mehr gelangt.
Gut. Nee, da haben sie ja Gott sei Dank meinem Rat in meinem Review gefolgt, sind meinem Rat gefolgt und haben das Setting verlassen, ne? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Frank, dass der dritte Teil ja dann irgendwie zeitlich noch weiter davor spielt, in so einer fliegenden Stadt in den Wolken.
Hab ich mal gelesen. Ja, stimmt. Jetzt erinnere ich mich, wo du das sagst.
Ist aber auch noch eine Weile hin.
Ja, nächstes Jahr irgendwann, ne? Hm. Gut. Ja, gut. Also ein aktueller Bezug jetzt zu deiner Diplomarbeit wäre natürlich für mich, obwohl, vielleicht solltest du erst nochmal ein bisschen genauer erzählen, worum es da überhaupt ging in der Diplomarbeit. Ne? Haben wir ja noch gar nicht erfahren.
Nee.
Gewalt in Videospielen ist ja...
Gewaltdarstellung, bitte.
Ja, Gewaltdarstellung ist ja wirklich ein sehr weites Feld. Also vor allen Dingen ist ja dann auch so ein bisschen die Frage und interessiert bestimmt auch die Hörer, haben wir dich jetzt quasi aus dem Feindlager eingeladen oder bist du dem Thema gegenüber eher liberal eingestellt? Also erzähl mal vielleicht ein bisschen was über deine Arbeit.
Ich könnte mir vorstellen, dass wir dann doch den Zeitrahmen sprengen, weil das können wir durchaus kontrovers diskutieren, ob ich jetzt aus dem Feindlager bin. Ich bin mal gespannt, was ihr nachher dazu sagt, was ich sage. Auslöser für meine Diplomarbeit war kein Amoklauf. Es war aber in einer irgendwie perversen Art und Weise, glücklicherweise, nee, so kann man das wirklich nicht sagen, aber schlimmerweise so, dass einen Tag, nachdem ich die Diplomarbeit eingereicht habe, dieser Amoklauf in Erfurt passiert ist. Mhm. Und dadurch ist das Thema total hochgekocht. Und ich kann mich noch daran erinnern, da riefen Leute vom WDR bei mir ein und wollten mal in einem Satz wissen, wie Computerspiele wirken oder so eine ganz stark runtergebrochene Meinung von mir hören. Das ist schwierig. Also umso mehr man sich mit dieser Thematik auseinandersetzt, umso mehr zersplittert die so in einzelne Facetten, sodass man immer sagen muss, ja, aber, nein, aber, nicht so richtig oder das ist viel komplizierter als so gemeinhin angenommen.
Und nachher wird es auf einen Satz zusammengeschnitten, oder?
Die Redakteure haben irgendwann genervt aufgelegt, in der Regel, weil ich dann einfach zu viel geredet habe oder versucht habe, zu viel zu erklären. Das ist dann wirklich nicht auf 10 Minuten Fernsehbeitrag runterzubrechen. Und ich bin da auch, ich habe da selber gar keine klare Meinung zu, inwiefern Computerspiele jetzt in Anführungszeichen gefährlich sind oder ob man die verbieten sollte. Das kann man so einfach gar nicht sagen.
Das heißt, du bist in deiner Arbeit auch nicht zu einem wirklichen Schluss gekommen. Du hast beide Seiten sozusagen dargestellt und argumentiert.
Ja, also ich habe einfach früher aufhören müssen. So weit bin ich gar nicht gekommen. Ich habe die klassische Wirkungsforschung untersucht und das kann ich, glaube ich, vorwegnehmen, da man in dieser klassischen Wirkungsforschung, also Wirkungsforschung sagt halt, gibt es eine lineare Wirkweise von Computerspielen, also dass Computerspiele auf alle Rezipienten gleich wirken, die kommt da zu keinem klaren Schluss und dann habe ich gesagt, ich gucke einfach mal, wie Gewalt in unterschiedlichen Spielen dargestellt wird. Mhm. Und dann habe ich unterschiedliche Genres untersucht. Alle Hörer von dem Podcast kennen diese Genre, die wissen, wie das aussieht. Jetzt war natürlich die Diplomarbeit an andere Leser gerichtet und da musste man halt auch noch erstmal viel erklären. Was ist jetzt ein Ego-Shooter? Was ist ein Adventure? Ja, das ist jetzt langweilig, wenn ich das jetzt euch erkläre. Das ist ja wie Eulen nach Athen tragen.
Ja, aber du kannst mir zum Beispiel erklären, wie das so in, also Gewalt findet für mich ja hauptsächlich im Action-Genre statt. Das heißt Ego-Shooter und natürlich auch alles, was Action im Titel hat. Ob es jetzt das Action-Adventure ist oder der Action- oder Plattformer und so weiter und so weiter. Also in Adventuren, Sportspielen, Puzzlespielen und so weiter, da hält es sich, es gibt Ausnahmen.
Bomberman.
Aber da wird ja die Gewalt normalerweise spielt ja eine geringere Rolle.
Ja, also meine wesentliche Frage war, wie wird Gewalt inszeniert? Welche Rolle spielt sie in diesen Computerspielen? Und da ist natürlich schon auffallend, dass bei Ego-Shootern die Gewalt häufig sehr explizit und auch zum Teil zumindest selbstzweckhaft dargestellt wird. Ja, also dann ist es ja nicht nur so, dass es realistisch sein soll, sondern da soll auch noch mehr Blut spritzen oder Körperteile fliegen, als das realistischerweise zu erwarten wäre. Wenn es jetzt um Sportspiele geht, da sehe ich das auch ganz entspannt, weil in der Regel ist es dann so, wenn es gut programmiert ist, dann wird Gewalt irgendwie als Foul oder als Misserfolg auch vom Spieleprinzip geahndet. Ja, dann wird irgendwie ein Basketballspiel abgepfiffen oder ein Rennspiel, dann ist das Auto kaputt oder man fährt halt nicht mehr die schnellen Rundenzeiten. Da ist es gar nicht mehr Ziel, für den Spieler irgendeine Situation zu provozieren, die Gewaltdarstellung dann darbietet.
Es gibt ja auch noch einen Unterschied, wie explizit die Gewalt ist, oder? Also ich meine jetzt, wenn man Prügler nehmen zum Beispiel, so ein Streetfighter, die schlagen sich blaue Augen, aber stehen danach eigentlich wieder sofort auf. Du siehst diese Verletzungen gar nicht. Und bei ähnlichen Spielen, die jetzt indiziert sind, wo man dem anderen dann auch das Gerippe rausreißt oder das mit der Faust durch den Oberkörper schlägt und das Herz in die Hand nimmt, ist dann schon ein kleiner Unterschied, was die Wirkung angeht.
Ja, die Wirkung, das ist jetzt wieder ein Schritt zurück sozusagen. Da geht man ja wieder in diese lineare Wirkungsforschung, wo man ja im Prinzip den Spielern unterstellt, wenn du das und das siehst, dann reagierst du auf diese oder jene Weise. Natürlich, es gibt da eine Wahnsinnsbandbreite. Ich habe mich auf sehr populäre Spiele konzentriert und da hat sich das schon so ein bisschen eingeengt. So ganz massiv brutale Spiele, das sind ja auch oft Nischenspiele, die auch gar nicht für den Massenmarkt so gedacht sind. Da konnte man auch damals schon zu wenig Geld mit generieren. Aber ich hatte ja durchaus populäre Titel drin und auch da gibt es eine ziemliche Streuung. Also jetzt nochmal, um ein anderes Genre anzureißen, bei Strategiespielen, da dienen diese Gewaltdarstellungen auch am ehesten, dem Spieler zu signalisieren, da ist eine Einheit kaputt, die schlägt Funken, die brennt, da muss ich irgendwas machen, reparieren, löschen oder sonst irgendwas. Und da wäre es ja sogar kontraproduktiv, wenn jetzt irgendwie zu viel passieren würde. Das setzt ja ganz falsche Signale in so einem Spiel. Mhm. Klar, da soll es knallen, da soll der Sound auch gut sein und da soll auch eine ordentliche Explosionswolke aufsteigen. Aber da, in der Regel spielt man ja solche Spiele aus der Vogelperspektive und da ist der Spieler auch ein Stück weit distanziert von dieser Darstellung.
Ja, aber das ist doch ein sehr schönes Beispiel. Nichtsdestotrotz ist ja die deutsche Version von Command & Conquer, das ist ja so ein ganz berühmter Genrevertreter, den du wahrscheinlich auch kennst, die ist ja in Deutschland indiziert worden. Da hat man ja die Fußsoldaten ausgetauscht durch Roboter, die dann das Geräusch einer zerknüllten Blechdose machten, wenn da ein Panzer drüber gefahren ist. Und
Ölflecken haben anstatt.
Ja, genau, richtig. Und da fragt man sich natürlich, also das war auch so ein Spiel, wo ich mich gefragt habe, um Himmels Willen, was soll das denn?
Ja, klar, das stimmt. Aber es gibt jetzt auch andere Spiele, die nicht indiziert sind. Also ich habe jetzt untersucht StarCraft, das ist ja ganz bekannt. Und da geht es ja auch schon mal ganz gut zur Sache. Diese Hintergrundstory, die ist ja auch nicht von schlechten Eltern. Da dopt man seine Marines, glaube ich, mit Adrenalin, dass die schneller ballern können. Jetzt wiederum im Vergleich zu Age of Empires habe ich auch untersucht, das ist ja schon süß irgendwie, ne, wie die da mit Pfeil und Bogen hantieren. Auch da gibt es ja schon mal wieder einen großen Unterschied.
Ja, wobei Command & Conquer, wenn ich die Kriterien so ein bisschen im Kopf habe, die die USK zum Beispiel anlegt, da ist es ja so, dass Command & Conquer ein bisschen schlechter aussieht, weil realistisches Szenario auf der Erde, Kriegsparteien, auch wenn es in der Zukunft spielt, aber es ist irgendwie eine nahe Zukunft. Und ich glaube, die sind da immer ein bisschen geneigt, da ein Auge zuzudrücken, wenn das, also je unrealistischer das Szenario ist. Also ja. StarCraft, verschiedene Alien-Rassen kämpfen gegeneinander. Gut, eine der Fraktionen sind auch die Menschen. Aber letztendlich denke ich mal, die Zerg, die waren ja irgendwie total, ja, irgendwie eklig und splatterig und so weiter. Aber ich glaube, da drückt man dann ein Auge zu, ne?
Ja.
Wenn das so sehr unrealistisch ist. Science-Fiction, Fantasy.
Also umso kommerzieller oder umso größer der kommerzielle Druck auf die Computerspiele geworden ist, umso mehr wird auch Wert darauf gelegt, irgendwie mit in Anführungszeichen Tricks zu arbeiten, um die Bundesprüfstelle so ein bisschen an der Nase herumzuführen oder auch so, da steckt doch oft der Versuch drin, die Bundesprüfstelle an eine Entscheidung zu binden, die vorangegangen ist, so nach dem Motto, ihr habt mal grünes Blut nicht verboten, dann packe ich jetzt noch was mehr grünes Blut dabei und dann werdet ihr das jetzt auch nicht verbieten. Klar, solche Tricks gibt's. Ich muss dieser Stelle jedoch auch ein Stück weit die Stange halten. Ich habe mir von den Spielen, die ich untersucht habe und die indiziert sind, habe ich mir die Prüfprotokolle schicken lassen, genauso wie die von der USK. Und die haben schon wirklich aufwendig geprüft. Also da wurde nicht 10 Minuten reingeguckt und dann das nur auf 2, 3 Aspekte beschränkt, sondern da kann man rauslesen, dass das Spiel wirklich mehrere Stunden begutachtet wurde. Und diese Entscheidung, die macht man sich da, glaube ich, auch nicht einfach. Da gibt es ja auch unterschiedlich große Gremien. Dieses Prüfverfahren, das halt, das hat schon Hand im Fuß.
Also nee, das hätte ich dir noch nicht unterstellt. Also ich bin auch in der Vergangenheit davon ausgegangen oder habe denen das auch zugestanden, dass die entsprechenden Prüfgremien sich doch deutlich intensiver mit den Spielen beschäftigen, als das so der normale Zeitschriftenredakteur in Deutschland macht.
Ja, ist so.
Könnte hinhauen.
Irgendwo gab es mal diese Legend, dass die das komplett durchspielen müssen und bevor sie es dann beurteilen. Aber ich weiß nicht mehr, ob das aktuell ist.
Also ich habe nur gelesen, dass die sich das vorspielen lassen. Mhm. Also die sitzen dabei, das eigentliche Gremium, das ist ja, oh, jetzt muss ich mal gucken, ich könnte es jetzt nachblättern, aber ich rate jetzt einfach mal, ich glaube, es gab ein 12er Gremium, auf jeden Fall ein großes Gremium und ein kleineres Gremium von 3 Personen ungefähr. Und da sitzt aber noch irgendwie ein Zocker, wahrscheinlich irgendein Student dabei, der dann diesen Herren oder Damen dieses Spiel vorspielt.
Der halt die Steuerung und sowas auch schon beherrscht und alles, ja.
Genau.
Der auch weiß, wo es lang geht. Ja. Ja gut, also genau, also wir sind uns einig, dass da geprüft wird und dass da auch jeden Fall mit Tricks gearbeitet wurde, in Anführungsstrichen Tricks, dass da jetzt halt mal grünes Blut kommt oder so weiter, dass da Roboter sind. Das waren ja dann auch alles über die letzten Jahrzehnte eigentlich immer die üblichen Sachen. Du hast vorhin erwähnt, in Half-Life wurden ja auch die Menschen dann mit Robotern ersetzt. Was mir jetzt auch zum Beispiel gar nicht mehr so bewusst war. Command & Conquer, das Beispiel hatten wir. Mhm. Ich habe aber das Gefühl, in letzter Zeit hat sich das verbessert im Sinne für uns Spieler, für uns erwachsene Spieler, weil jetzt auch zum Beispiel so Sachen wie Dead Space oder Gears of War 3 ohne große Beanstandung durch die Prüfung durch sind. Da muss sich irgendwas verändert haben in den Köpfen oder ist gelockert worden oder ist das Medium jetzt mehr etabliert, mehr angekommen, dass es auch besser relativiert werden kann, was diese Gewalt bedeutet? Wie siehst du das?
Da bin ich wirklich nicht mehr so sehr auf dem Laufenden. Also mir ist da nur noch erinnerlich als ein Aspekt, dass die Bundesprüfstelle auch berücksichtigt, sozusagen, wie wirkt das Spiel auf so den durchschnittlichen Spieler, auf den durchschnittlichen Rezipienten. Und da spielt Zeitgeist eine Rolle. Ja, also wenn zu Zeiten, jetzt immer bei dem Thema Doom, alle aufgeschrien haben, da das kostet ja heute den Kids nur noch ein müdes Lächeln. Das ist ja.
Du meinst Doom jetzt, oder wie?
Hab ich Doom gesagt?
Doom, genau. Also Doom ist jetzt gerade vom Index gegangen, deswegen.
Genau. Ja, also das schockt ja heute wirklich keinen mehr. Insofern kann ich auch jetzt die Entscheidung ganz gut nachvollziehen, dass das nicht mehr folgeindiziert wurde.
Mhm. Ja, aber wirft das nicht, also in dem Schluss, also in der offiziellen Begründung, dass warum Doom vom Index genommen wurde, stand ja sowas drin, sinngemäß, dass das heute niemanden mehr schockt und dass vor allen Dingen die Darstellung des Tötens, also es ist ja immer noch, das Spiel lebt vom Töten, das ist immer noch das primäre Spielelement, aber die Darstellung ist aus heutiger Sicht so unrealistisch, dass man das nicht mehr als jugendgefährdend einstufen kann. Auch mit der ganz klaren Begründung, dass die Grafik ja nach heutigen Maßstäben alles andere als realistisch ist. Und da habe ich mich gefragt, ja, aber ist denn dann diese ganze Indiziererei eigentlich nur eine Zeitfrage, weil dann ist ja jedes Spiel, das heute indiziert wird, irgendwann grafisch überholt und dann kann man wieder 5, 6, 8 Jahre später einen Antrag stellen. Gut, bei Doom hat es jetzt 18 Jahre gedauert, weil da kann man dann wieder einen Antrag stellen als Rechteinhaber und sagen, ja, also guck mal, das ist ja jetzt hier heute, also ist ja gar nicht mehr realistisch, ne, wenn man sich das so anguckt, das machen wir jetzt mal ab 12.
Ja, Moment, da muss ich dich jetzt bremsen. Es ist ja tatsächlich so, dass indizierte Medien ja regulär wieder nach 15 Jahren freigegeben werden. Das wusstest du wahrscheinlich nicht.
Das wusste ich nicht, aber das passt dann ja mit Doom auch gar nicht.
Ja, das
dann
kann
Doom
aber auch.
Ist Doom ja quasi folgeindiziert worden oder so, ne?
Genau, es ging um eine Folgeindizierung. Dass es jetzt 18 Jahre war, womit das jetzt konkret zusammenhing, kann ich nicht sagen. Es kann auch sein, dass darüber nochmal vor Gerichten gestritten wurde. Aber
es hat in dem Fall, das kann ich dir sagen, da hat der Rechteinhaber, das dürfte ja inzwischen, also ich weiß nicht, ob das noch It ist oder Zenimax, Bethesda, keine Ahnung, wer jetzt die Rechte hat an Doom, aber der Rechteinhaber hat den Antrag gestellt, dass es gestrichen wird, also von der Liste genommen wird.
Ja, genau, das wird dann diese 18 Jahre erklären, aber es ist tatsächlich so, diese Indizierung, die ist zeitlich befristet.
Okay.
Genau mit dieser Argumentation, wie jetzt eben diskutiert, ja, also was jetzt in 15 Jahren wirklich noch als jugendgefährdend aufgefasst wird, das unterliegt einem Zeitwandel und wenn weiterhin von einer Jugendgefährdung auszugehen ist, dann muss ein Titel dann auch wieder folgeindiziert werden. Das steht nicht von sich aus ewig und drei Tage im Index drin.
Das impliziert aber, dass grundsätzlich davon ausgegangen wird, dass mit fortschreitender Zeit die Gesellschaft immer liberaler wird. Also es könnte ja auch umgekehrt sein. Es könnte ja auch sein, dass Sachen, die heute, wo kein Hahn nachkräht, dass man dann vielleicht in 10 Jahren, wenn, keine Ahnung, die CSU ganz Deutschland regiert, dass die Marschrichtung eine andere ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, also das impliziert vor allen Dingen ja, dass es einen technischen massiven Fortschritt gibt und einfach so die Darstellung sich so weit wandeln zunächst einmal. Und trotzdem gäbe es ja die Möglichkeit, nach dieser Frist immer noch zu sagen, es ist weiterhin von einer Jugendgefährdung auszugehen. Zunächst einmal davon auszugehen, dass man diese Befristung nur, dass man diese Indizierung nur befristet ausspricht, das finde ich eigentlich einen ganz sympathischen Zug, um dann sich selbst auch nochmal dieser Frage stellen zu müssen.
Wobei ja 15 Jahre für ein Videospiel ein unglaubliches Alter sind. Also wer spielt 15 Jahre alte Videospiele?
Das passt natürlich nicht zum Medium. Bei Büchern und Filmen ist es natürlich was anderes. Also einen 15 Jahre alten Film kannst du natürlich trotzdem noch wunderbar gucken.
Ja, also
der altert nicht so schnell wie ein Spiel.
Das wird in der Spieleindustrie ganz klar auch so gesehen. Ich habe das als Statement mal so gelesen. Ein indiziertes Spiel ist für den deutschen Markt in Klammern wirtschaftlich tot.
Ja,
also selbst, wir wissen ja, man kann es ja immer noch unter der Ladentheke kaufen. Die Indizierung betrifft ja den offenen Verkauf und das Bewerben
des
Mediums.
Bewerben,
ja. Und trotzdem ist es so, selbst wenn ein Spiel wirklich klasse ist, es verkauft sich unterm Ladentisch in Anführungszeichen nicht stark genug, um das noch wirtschaftlich interessant zu machen für die Anbieter.
Und genau da, finde ich, ist auch das Problem. Also mich würde es ja gar nicht stören als erwachsener Spieler, wenn oder ich finde es ja sogar auch gut als Spieler mit Kindern, dass gewisse Spiele halt erst ab 16 und ab 18 sind. Da habe ich ja gar nichts dagegen. Wenn gewisse Inhalte da drin auftauchen, das ist einfach nichts für kleine Kinderseelen, das ist völlig in Ordnung. Aber wenn ein Spiel dann ab 18 ist, ja, wenn es dann diesen Stempel hat, ab 18, warum gibt es noch diese nächste Stufe mit der Indizierung, dass ich es ab 18 als 18-Spieler überhaupt gar nicht mehr leicht und normal an dieses Spiel rankomme? Und warum werden dann auch noch Spiele beschnitten? Also ich meine, die Produzenten, die dieses Spiel sich ausgedacht haben, die werden dann dazu gezwungen, irgendwelche Viecher gegen Roboter auszutauschen.
Nein, werden sie nicht. Das ist ja okay, ein Trugschluss.
Vom Publisher oder sozusagen.
Die Hersteller werden nicht gezwungen.
Nein, werden sie nicht. Aber der Publisher macht ordentlich Druck, weil er dieses Spiel natürlich normal in den Spieleregalen sehen möchte.
Ja.
Und wird dann auch entsprechend den Geldhahn zudrehen, wenn die Produzenten sagen, die Spieleprogrammierer sagen, nö, ich möchte aber, dass der Kopf durch die Gegend fliegt. Also das natürlich ist es so ein gewisser Druck, der da entsteht.
Oder nicht? Ja, klar, ja.
Aber warum ist es dann überhaupt noch der Fall, dass dort nach 18 noch quasi was passiert? Warum wird es dann nicht einfach gesagt, gut, das ist so brutal, das ist ab 18 fertig, aus?
Also zu der Zeit, wo ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, da weiß ich, dass das nicht mehr so ist. Aber 2002 roundabout war es tatsächlich so, dass du sprichst ja die Einschätzung der USK, der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle an, die war nie also zu diesem Zeitpunkt nicht bindend für den Handel. Das heißt, selbst ein Achtjähriger konnte ein Spiel ohne Jugendfreigabe kaufen.
Wie in Amerika es jetzt wieder ist, ja.
Und tatsächlich hat sich das durch diesen eben erwähnten Amoklauf geändert. Das finde ich auch, wie du jetzt eben sagst, ich finde das auch gut. Ein Stück weit sind natürlich USK und die Bundesprüfstelle dadurch näher zusammengerückt. Ja, also die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, die gibt ja jetzt ein Siegel raus, was für den Handel dann auch bindend ist. Und das geht nahtlos darin über, dass dann irgendwann auch ein Spiel von der Bundesprüfstelle indiziert wird und dann nicht mehr öffentlich beworben werden darf und, wie gesagt, unter der Ladentheke verkauft werden muss. Ja, also ich denke auch, man kann darüber streiten, was ist jetzt mit erwachsenen Spielern? Muss es diesen Spielern leichter gemacht werden, an Spiele zu kommen, die im Grunde indiziert sind? Nur sehen wir es mal realistisch. Wir sprechen von zum 99% amerikanischen Entwicklungs- sagen wir es mal so, von Spielen, die auch für den amerikanischen oder englischsprachigen Raum konzipiert sind. Im Grunde wird ja nur noch bezweifelt, ob eine Lokalisation für den deutschen Markt wirtschaftlich interessant ist. Zum Beispiel, wenn jetzt ein neuer Teil, darf man das jetzt sagen, von dem Gears of sowieso...
Ja, Gears of War 3 darfst du sagen.
Kann man das sagen.
Ja,
okay, das kann man alles sagen.
Ja, also wenn Gears of War 3 rauskommt, da hat das kümmert die einen feuchten Furz, ob das in Deutschland gut läuft.
Naja, ist das wirklich so?
Das glaube ich
also
ehrlich gesagt
nicht. Ich glaube schon, dass, also zumindest hört man das immer wieder, dass neben dem amerikanischen und dem japanischen Markt der europäische, also der zu den drei wichtigen gehört und gerade die Deutschen doch auch Videospiele kaufen wie blöd im Vergleich zu anderen Nationen.
Das würde ich also auch nicht unterschätzen.
Ich glaube, es ist nicht unwesentlich. Also wenn ein Spiel in Deutschland nicht in den Handel zu bringen ist, dann fehlen da durchaus ernstzunehmende Umsätze. Also ich glaube, das kratzt auch den amerikanischen Hersteller.
Weiß ich nicht. Also der europäische Spielemarkt ist ja nicht der deutsche. Und
ja.
Es geht ja um die Lokalisierung. Da erspart sich ja jetzt schon mancher Hersteller da aufwendig zu lokalisieren, weil sich das so auch schon für den deutschen Markt unabhängig von einer Edition nicht mehr lohnt. Also ich relativiere das mal dahingehend, es wird die Entscheidung letztendlich nicht konkret fällen, ob ein weiterer Teil von Gears of War produziert wird. Denke
Nein.
ich.
Nein, das nee, nicht, das da hast du recht.
Und, aber was ist denn die Motivation von dieser BPS, was ist da der Unterschied? Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, oder wie heißt es auch?
Schriften,
ganz also konkret. Früher war es ein S, jetzt heute ein M, weil es Medien, nicht mehr nur um Schriften geht, ja.
Was ist deren Motivation, so ein Spiel dann quasi völlig vom Markt nehmen zu wollen, wenn es diese Einschätzung eigentlich schon gibt, dass es nur für erwachsene Spieler ist? Das ist meine Kernfrage.
Ja, im Grunde ein Spiel so weit aus dem Markt zu schießen, dass ein minderjähriger Spieler überhaupt nicht mehr die Nase dran bekommt. Also zum Beispiel ist damit ja auch verbunden, dass diese Medien auch nicht mehr in öffentlichen Foren vorgestellt oder gespielt werden dürfen, dass die auch nicht mehr vorgestellt, also jugendlichen Spielern nicht mehr gezeigt werden dürfen. Es gibt die einzige Einschränkung dahingehend, dass den Eltern jeweils erlaubt ist, den Kindern auch indizierte Medien zu zeigen.
Okay.
Gruseligerweise irgendwie, ich weiß gar nicht, wie man auf so eine Idee kommt, so zu sagen, ich möchte dir das mal zeigen, das sollst du gesehen haben, mein Sohn.
Nee, aber die Hoheit ist dann quasi bei den Eltern in dem Moment, so meinst
genau,
du das?
Genau,
das, weil eben halt auch die Spielezeitschriften die Kinder darauf nicht heiß machen, sondern die Eltern dann für sich alleine entscheiden können, ob mein Kind jetzt dieses Spiel sehen darf oder nicht.
Genau.
So ist die Idee dahinter, okay. Wenn wir jetzt gerade dabei sind, was die Eltern entscheiden, ich würde nochmal gerne einen Schritt zurückgehen, was deiner Einschätzung nach dann wirklich, was passiert denn jetzt mit so einem Kind, jetzt mal ganz pauschal gesprochen, wenn es so ein ultra brutales Spiel spielt? Wie ist dann deine Einschätzung? Was hast du da in deiner Diplomarbeit ausgearbeitet?
Ja, auf dem Terrain fühle ich mich jetzt auch etwas wohler wieder, weil, was wir eben diskutiert haben, da kann man wirklich unterschiedlicher Meinung sein. Also die ganz wesentliche Information ist, dass die klassische Wirkungsforschung, diese lineare Wirkungsforschung, ein Computerspiel oder diese und jene Darstellung, die wirkt auf jeden Rezipienten in dieser oder jener Weise, die ist grandios gescheitert. Das ist eine wissenschaftlich, denke ich, nicht mehr bestreitbare Tatsache. Trotzdem, wenn man das jetzt so in den Medien verfolgt, kommen immer diese alten Klassiker und dann wird gesagt, diese Darstellung, die regt dazu an, das Verhalten zu kopieren, die regt dazu an, selber aggressiv zu handeln. Ganz häufig zitiert wird die klassische Katharsis-These. Das ist ja als Begrifflichkeit, glaube ich, jedem schon mal unter die Räder gekommen, so in einen Beitrag, die ja besagt, dass sogar es so sein kann, dass das Zocken von gewalttätigen Computerspielen dazu führt, dass Aggressionen abgebaut werden. Hm. Witzigerweise, obwohl das die meiner Meinung nach am häufigsten zitierte Wirkungsthese ist, ist das die einzige, die wirklich am klarsten widerlegt wurde. dann gibt es dann noch, also nur mal um das zu sagen, Inhibitionsthese, Stimulationsthese, Habitualisierungsthese, Imitationsthese. Da könnte ich euch jetzt eine halbe Stunde die Ohren von abkauen. Das ist alles gescheitert. Ja, ich habe mir diese Berichte mal durchgelesen. Letztendlich gibt es da keine wissenschaftlich haltbaren Daten zu. Mhm. Ja, also man kann nicht sagen, wie ein Computerspiel auf die Spieler wirkt. Das Scheitern der Wirkungsforschung, das fand ich dann ganz interessant, wurde dann, wenn soweit überhaupt öffentlich in Medien diskutiert wird, aber dann dafür genutzt, sich stark zu machen für eine absolute Liberalisierung. Wir dürfen aber nicht vergessen, auch wenn unklar ist, wie Medien konkret auf alle wirken, sie wirken und sie wirken in einigen, vielleicht sogar vielen Fällen eindeutig negativ. Hm. Nur nicht derart linear, wie durch diese eben zitierten Thesen untersucht.
Also das heißt, es kann durchaus zu Gewaltausbrüchen führen, wenn jemand darauf anspricht, aber man kann halt nicht sagen, dass alle Spieler von Gewaltspielen zu Gewaltausbrüchen neigen.
Ja, also
das ist ja oft auch eine Huhn- und Ei-Frage, ne? Also diese Geschichte, man kann ja zum Beispiel statistisch belegen, dass Gewalttäter zum Beispiel, dass die besonders viel gewaltverherrlichende Medien, ob jetzt irgendwelche Videos oder auch Videospiele konsumieren. Aber die Frage ist dann ja immer, haben sie diese Medien zum Gewalttäter gemacht oder spielen sie diese Gewaltmedien einfach nur, weil sie selber gewalttätig sind, so von, aus welchen Gründen auch immer, schon vorher. Da gibt es ja, glaube ich, auch keine abschließende Beurteilung zu, ne?
Ja, genau. Also das ist genau der Punkt. Deshalb würde ich auch jetzt meine Aufforderung oder wie soll man das nennen? Wenn es einen Appell gibt, dann sollte es doch der sein, dass man mit gewissen Jugendlichen darüber spricht, dass genau sie diese Spiele nicht spielen sollten, weil es genau die falschen Fantasien oder Handlungsmodelle oder wie auch immer bedient. Ja, also was du jetzt eben gesagt hast, das stimmt. Das ist, ich mache mal einen etwas gewagten Vergleich, ganz ähnlich bei Sexualstraftätern, bei denen findet man natürlich auch in der heimischen Bibliothek oder Medienbibliothek mit hoher Wahrscheinlichkeit Pornografie.
Ach, meinst du?
Ja.
Natürlich.
Also ich arbeite teilweise mit gewalttätigen Jugendlichen und ich kann mich noch ganz gut an ein Gespräch erinnern. Da habe ich auch ganz kritisch mit einem Jugendlichen diskutiert, inwiefern Computerspiele irgendwie in Anführungszeichen zu verdammen sind oder Teufelswerk sein. Da habe ich auch ganz klar ihm gesagt, nein, natürlich nicht. Computerspiele sind ein ganz, ganz wichtiges und ein ganz, ganz spannendes, interessantes Kulturgut. Was ich aber sage, ist, dass du diese Spiele nicht spielen sollst. In dem Wissen halt von diesem konkreten Jugendlichen, von der Vorgeschichte und von eventuellem Gefährdungspotenzial, konnte ich meinem Gewissens diesen Jugendlichen nur diesen Ratschlag geben. Alles andere halte ich dann tatsächlich für gefährlich. Für diese eine Persönlichkeit. Mhm. Und für viele anderen natürlich auch. Aber man muss natürlich erstmal hingucken, wer spielt und wie spielt er und in welchen Situationen spielt er, zu welchem Anlass spielt er.
Aber ja, das finde ich interessant. Hast du es wirklich so beobachten können, dass Menschen, die gewalttätig sind, waren oder dazu neigen, dann dadurch aggressiver werden durch so ein Spiel? Haben die diese, also wenn ich jetzt da sitze und Rage spiele, habe ich eine ganz klare Distanz zu diesem Spiel? Als, weißt du, wie ich meine?
Ja, also
für mich ist das ganz klar keine Realität und es motiviert mich jetzt auch nicht in keinster Weise. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, wie man dadurch gewalttätig werden sollte. Würde das anders sein, als du das beobachtet, wenn man schon eben zu Gewalttaten neigt, dass dieses Spiel wirklich dann einen aggressiver macht?
Also ich glaube gar nicht, dass man so weit gehen muss, dass man wirklich zu Gewalttaten neigen muss, um eine letztendlich aggressionssteigernde Wirkung zu haben. Also zum einen kann ich ganz kurz berichten von der Spieltheorie. Der wichtigste Punkt jetzt bezogen auf unser Thema ist, dass Spielen immer nur dann funktioniert, wenn wir diese Spielwirklichkeit für den Moment des Spielens ein Stück weit als unsere Realität akzeptieren. Ja, also uns würde allen Computerspiele keine Freude bereiten, wenn wir sowieso ganz konkret in dieser konkreten Spielsituation wissen, ich befördere jetzt nur ein paar Polygone irgendwie aus dem Speicher. In der konkreten Spielsituation macht es Spaß, weil es für uns eine Relevanz hat. Mhm. Also ein Stück weit real ist. In der Spielsituation für die Spielzeit. Und wir wissen aus anderen Spielzusammenhängen, es gibt gute Verlierer, es gibt schlechte Verlierer. Ja, die guten Verlierer, die haben vielleicht dem Spiel nicht genug Realität beigemischt, in Anführungszeichen, denen war es dann egal. Mhm. Und die schlechten Verlierer, die haben dann nicht früh genug gemerkt, dass diese Spielrealität nach dem Verlieren endet und im Grunde das Ergebnis des Spiels irrelevant wird. Aber
das ist schon interessant.
Die Spieltheorie. Und ich finde das auch so nach meinem Empfinden nachvollziehbar, ist da schon sehr klar. Und für mich nachvollziehbar zu sagen, wenn ich spiele, dann ist es für mich in dem Moment real.
Dann finde ich es aber umso schwieriger nachzuvollziehen, dass du sagst, das wurde widerlegt, dass man dort Aggressionen abbauen kann. Wenn man es in dem Moment als für sich als Realität, also nicht als Realität, sondern wenn man dort so involviert ist, dass man dann diese Aggressionen dort nicht ausleben kann.
Ja, aber das ist ja wieder sehr linear gedacht. Wie gesagt, ich bin der Meinung, man muss gucken, wer spielt, aus welchem Anlass und in welcher Stimmung. Genauso wurde ja dann auch widerlegt, dass es einen klaren Zusammenhang gibt zwischen dem Anschauen von gewalttätigen Inhalten und dem nachher dann wieder als gelernte Handlungsweise wieder hineinkopieren ins tatsächliche Leben. Also das wurde dann so untersucht, dass dann mit Puppen, also dass dann Kinder erst einen gewalttätigen Videoschnipsel gesehen haben und dann nachher beobachtet wurde, wie sie mit Puppen umgegangen sind, ob die das vielleicht nachgespielt haben.
Okay.
Als ein Beispiel für die Habitualisierungsthese.
Ja. Und du hast ja gemeint, es wurde auch nur widerlegt, dass das für alle so gilt. Also es gibt natürlich dann durchaus Menschen, denen ein Spiel Aggressionen abnehmen kann. Die Widerlegung hat sich nur darauf bezogen, dass es nicht linear für alle zählt.
Ich meine, du kannst das doch vergleichen auch auf den Sport. Ich meine, es gibt Leute, die können, ich weiß nicht, die können nach einem Fußballspiel, auch wenn sie das Spiel nicht gewonnen haben, wenn die eigene Mannschaft nicht gewonnen hat, können sie trotzdem sagen, ja, war trotzdem ein schönes Spiel und hat Spaß gemacht. Und dann gibt es Leute, die tragen dann den Groll tagelang mit sich rum, dass sie verloren haben. Ne?
Oder kloppen auf den Gegner ein, ja.
Das ist, ja, ich glaube auch, also da folge ich dem Frank eher, dass das, glaube ich, eine sehr individuelle Geschichte ist. Und ich stelle das bei mir ja zum Beispiel auch fest, wenn mich Spiele, also mich machen Spiele ab und zu ja auch aggressiv, das liegt dann aber nicht an irgendwelchen Ego-Shootern, wo ich dann denke, ah, diese verdammten Monster, sondern bei mir ist das einfach, also mich kann auch so ein Tetris-Puzzle-Spiel total aggressiv machen, wenn da eine Stelle kommt, die ich für unfair halte, ne, zum Beispiel. An der ich oft scheitere, dann mache ich auch Wut in Brand irgendwie das Spiel aus und brauche dann erstmal eine halbe Stunde, um aufzuhören, meine Frau zu schlagen und so. Nee, also ja. Es riecht mich schon auf. Und es sind eben nicht gerade Ballerspiele zum Beispiel, es sind eben so diese Spiele, die ja alle ganz okay sind. Das kann auch so ein FIFA sein
oder Mario.
Ja, genau.
Ja, und du musst auch berücksichtigen, es gibt eine ganze Bandbreite von psychischen Erkrankungen, die sich im Wesentlichen dadurch auszeichnet, dass die Empathiefähigkeit herabgesetzt ist und es den dann aggressiven Spielern krankheitsbedingt ausgesprochen schwer fällt, umzuschalten. Hm. Ja, also sich wieder runterzufahren, das hat zu tun mit Frustrationstoleranz oder auch mit dem Erkennen von Gefühlen anderer Menschen, wie du jetzt eben von deiner Frau gesprochen hast, ja, dann das setzt voraus, dass ich dann überhaupt erkenne, die hat jetzt damit gar nichts am Hut. Ne? Die lächelt jetzt nicht, weil sie mich auslacht oder weil sie mich jetzt noch auf die Spitze treiben will, sondern es ist einfach nur Freundlichkeit. Es gibt Menschen, die sind leider so krank, die das nicht mehr gewechselt bekommen in schwierigen Situationen. Das sind natürlich Ausnahmen. Das brauchen wir jetzt auch nicht so weit zu vertiefen. Ich denke, das betrifft auch, wie gesagt, nur wirklich, das sind Randerscheinungen. Und da kann man natürlich auch darüber diskutieren, inwiefern diese Menschen dann nicht schon auch besser keinen Tatort mehr gucken sollten. Aber was dieser Spieltheorie in die Karten spielt, das ist ja ein Wortspiel, hoch drei, sind neue Erkenntnisse aus der Hirnforschung. Also man kann mittlerweile auch, glaube ich, als gefestigte wissenschaftliche Meinung darlegen, dass die Art und Weise, wie wir Wirklichkeit oder unsere Umgebung wahrnehmen, wird zunächst emotional abgeglichen und dann erst in einen Hirnbereich weitergeschickt, der das rational verarbeitet. Also etwas leichter oder runtergebrochen auf ein einfaches Beispiel. Wir gucken erstmal emotional, ist die Situation gefährlich? Muss ich vielleicht jetzt ganz massiv reagieren, um mich zu schützen? Oder ist das interessant? Und je nachdem, wie ich das zunächst einmal emotional bewerte, wird es weitergeleitet in Bereiche, wo ich dann halt entweder Abwehr-Fluchtverhalten zeige oder halt bereit bin zu lernen oder genauer mal hinzugucken, mich damit auseinanderzusetzen, kreativ damit umzugehen. Übertragen auf Computerspiele, denke ich, ich sag's mal so ein bisschen vorsichtig, müssen wir wohl davon ausgehen, je nachdem, wie gut es da abgeht, dass wir eigentlich Bereiche in unserem Gehirn befeuern, sodass dann Stresshormone ausgeschüttet werden und wir im Grunde in so einer Alarmhaltung sind, was so ein bisschen auch das Kribbeln ausmacht. Das kennt man ja von Horrorfilmen, glaube ich, ne? Dass dieses Gefühl, jetzt wird's spannend, jetzt dann ist man ja wirklich richtig aufgekratzt, dann kommt Adrenalin in den Körper und das macht ja auch ein Stück weit von der Spannung und von dem Spielspaß aus. Wieder übertragen auf die Spieltheorie unterstützt es ja die Auffassung zu sagen, wenn wir spielen, das ist dann erstmal real. Und dann ist natürlich die spannende Frage, wie schnell kriegen wir dann zu dieser Spielsituation wieder Abstand?
Das ist halt genau so ein Ding, warum die Medien sich auch so schwer tun, damit das entsprechend darzustellen, weil man es halt einfach nicht in einem Satz formulieren kann.
Ja, so, ja, wobei da ja noch andere Sachen dazukommen.
Ja, von irgendwelchen Agendas natürlich ganz abgesehen.
Ja, ja, also ich hatte ja den Eindruck, gerade nach den Amokläufen hier auch in Deutschland, hatte ich irgendwie so ein bisschen Eindruck, gerade beim Fernsehen, dass man sich so ein bisschen gefreut hat, dass man den schwarzen Peter abgeben konnte an ein anderes Medium, den man vorher selber hatte.
Ja. Ja, und seitens der Politik hat man sich, glaube ich, gefreut, dass man den schwarzen Peter abgeben konnte an eine Spieleindustrie, die ja erstmal gesichtslos ist und auf die es sich eigentlich auch ganz leicht einschlagen lässt. Die richtige Konsequenz wäre meines Erachtens ja gewesen, zu sagen, wir müssen pädagogische Programme unterstützen, wir müssten Sachen machen, die ganz scheiße teuer sind und mit sehr viel Aufwand verbunden sind. Und zwar wäre es ja notwendig, dass wir Jugendliche, wo wir Angst haben, die gleiten ab, dass wir die ganz massiv oder ganz intensiv sozialpädagogisch betreuen. Ja, und das will keiner bezahlen.
Traurig, aber sehe ich auch so, ja.
Ein Vorschlag zur Güte. Ich habe jetzt auch in Vorbereitung auf den Podcast, das ist jetzt kein Ergebnis meiner Diplomarbeit, mal drüber nachgedacht. Man könnte es vielleicht ein Stück weit damit vergleichen. Ich habe ja eben gesagt, Computerspiele sind für mich eine ganz, ganz wichtige Ausdruck der Jugendkultur oder meinetwegen auch insgesamt einer der Medienkultur. Und jetzt mal übertragen auf einen anderen Bereich. Es käme ja keiner auf die Idee zu sagen, Alkohol müsste aus medizinischer Sicht irgendwie gefördert werden oder jedem sollte empfohlen werden, eine bestimmte Menge Alkohol zu trinken. Ja, wenn man einen Arzt fragt, der sagt, gar kein Alkohol trinken. Trotzdem, Alkohol an sich hängt natürlich wieder eng zusammen mit einer ja in Deutschland sehr starken Bierkultur, Weinkultur.
Das gesellschaftliche Relevanz natürlich auch.
Genau, also ja, also eine soziale Funktion Natürlich gibt es Menschen, die dann unter dem Alkohol leiden. Aber für manche ist das auch ein ganz, ganz wichtiges Hobby oder auch ein hochintellektuelles Thema. Ja, also da kann ich nur fasziniert.
Ja, Alkohol ist auch ein Hobby von mir.
Ja, aber zum Beispiel, wenn sich Weintrinker über irgendwelche neuen Jahrgänge unterhalten, da kann man ja echt nur fasziniert oder gelangweilt zuhören. Ja, aber da gibt es ja einen ganz, ganz massiven kulturellen Überbau zu.
Ja, ich finde es sehr gut vergleichbar mit gutem Wein. Also der Alkohol ist da, den nimmt man mit, aber es geht ja bei der Diskussion zwischen zwei Weinkennern überhaupt nicht um diesen Alkoholgehalt im Wein. Und ich finde es recht gut vergleichbar. Wenn wir jetzt über Bioshock oder Dead Space reden, haben wir da auch ganz andere Themen wie Weinkenner, ja? Und reden nicht jetzt über den boah geil Blut-Level.
Ja, und das ist das Problem. Wenn man das macht, dann vergisst man natürlich ganz schnell wieder, wenn wir uns da irgendwie als Erwachsene oder auch irgendwie überhaupt, naja, so ein bisschen im Elfenbeinturm dann unterhalten über diese Thematik und vergisst man relativ schnell, dass es den gibt, den Spieler, der da ganz viel Wert drauf legt und sagt, boah, geil. Ja. Ne? Und dass dann so Sachen wie Dead Space irgendwie gar nicht gewürdigt werden, weil sie zum Beispiel ein total geiles Pacing haben, eine tolle Atmosphäre und so weiter und so fort, sondern Dead Space wird dann einfach als geiles Spiel gesehen, weil es ein unglaublich splatteriges Spiel ist. Ich weiß nicht, Frank, hast du das gespielt?
Ja, die Demo, bitte.
Okay, also dir ist klar, dann also es geht um, da geht es ja wirklich darum, dass man Gegner verstümmelt. Ne? Also die kann man ja gar nicht direkt oder kaum direkt erschießen, sondern man muss sie verstümmeln, zerstückeln, um sie halt auszuschalten. Was für mich eine interessante, gewagte Mechanik ist, die also durchaus auch gut funktioniert in dem Kontext, ist dann natürlich für den einen oder anderen Spack ein Fest, einfach nur, weil da die Fetzen fliegen. Ne?
Ja, man muss genau dazu sagen, es sind keine menschlichen Gegner. Also es sind,
das habe ich auch im Demo gesehen.
Spielwesen und so,
ja. Ja. Aber genau da sage ich auch jetzt wieder, um mal ganz kurz zurückzukommen auf Bundesprüfstelle und USK, da muss auch gesellschaftlich die Möglichkeit bestehen zu sagen, hallo, Hände weg für Kinder, ne? Mhm. Und vielleicht sogar, wie gesagt, da kann man kontrovers darüber diskutieren, wir wollen nicht, dass das öffentlich beworben wird und einfach so in Geschäften für eigentlich erstmal jedermann zugänglich erwerbbar ist.
Also jetzt natürlich vorausgesetzt. Aber ja. Das ist ja genau das Problem. Also ich glaube, keiner von uns dreien würde jetzt wirklich kritisieren, dass es Altersfreigaben gibt und dass gewisse Medieninhalte Kindern und Jugendlichen nicht zugänglich gemacht werden. Das, worüber wir Erwachsenenspieler uns natürlich immer beklagen, ist, dass wir dann de facto, naja, gar keine Möglichkeit, stimmt nicht, weil heute gibt's ja das Internet und so weiter. Man kann ja alles auch im Ausland bestellen als Erwachsener. Aber letztendlich, es wird einem schon sehr erschwert, dann Filme oder Spiele, die einen interessieren, als Erwachsener zu bekommen.
Spätestens, wenn die physikalischen Medien immer mehr wegfallen, wird's halt auch schwieriger, aus dem Ausland zu importieren, weil du dann halt irgendwelche IP-Sperren hast. Also okay. Das ist so ein Damoklesschwert, was über uns hängt.
Ja, aber jetzt, ich will nicht die von der Leyen-Diskussion wieder anfangen, aber IPs kann man auch ganz schnell andere bekommen.
Ja klar, ne? Aber du weißt, was ich meine. Es wird noch komplizierter. Aber das Problem, also bei Dead Space 2 war es sehr schön zu sehen. Ja? Also wir motzen einerseits hier, das Spiel darf nicht beworben werden, wir kommen da schwer dran. Wenn man sich aber dagegen dann anschaut, wie das Spiel beworben wurde in Amerika, wie Dead Space 2 beworben wurde, dann muss man der BPJM eigentlich recht geben, dass sie genau das versucht haben zu unterbinden. Kennt ihr die Kampagne von Dead Space 2?
Ja.
Die heißt Your Mom Hates Dead Space. Ja? Da haben die Mütter eingeladen ins Studio, haben denen Dead Space 2 vorgespielt, die brutalsten Szenen, und haben diese Frauen aufgenommen, so auf der Kamera, wie die reagiert haben. Und das war dann quasi die ganze Werbekampagne. Man hat diese entsetzten Gesichter gesehen, die dann danach noch so ein Statement gegeben haben. Das ist das brutalste Spiel, was ich je gesehen habe. Und wer denkt sich sowas aus? Und das sind alle geisteskrank, die solche Spiele entwickeln. Und das war dann die Kampagne.
Und die war ziemlich daneben.
Die war ziemlich daneben, hat aber, glaube ich, auch ziemlich gut funktioniert. Und war vor allem natürlich ganz klar die Minderjährigen angesprochen, die gerade 16, 17, 18 werden. Ja? Oder genau auf diese Gewaltlevel Bock haben. Und da gebe ich der BPJM natürlich schon recht, dass es insofern Sinn gemacht hat, diese Kampagne hier in Deutschland nicht zu fahren, um diese Kinder nicht darauf aufmerksam zu machen. Also da muss man wirklich den Publishern dann eigentlich die Schuld geben und sagen, ihr seid natürlich auch selber schuld, wenn ihr solche Kampagnen macht.
Ja, wobei diese Kampagne ja nicht für den europäischen Markt, glaube ich, gedacht war. Ne? Das war ja für den amerikanischen Markt und dass da die Maßstäbe ein bisschen anders, ich will nicht sagen schief, aber ein bisschen anders hängen als aber hier in Europa.
Aber schwappt ja zu uns rüber, das mit Internet und so, das ist ja jetzt es gibt ja keine regionalen Kampagnen mehr so gesehen. Das ist
nein, aber worauf ich hinaus will, ist, das wissen wir ja alle, dass in den USA die Gewaltakzeptanz viel größer ist. Die haben da ja weniger ein Problem mit, die flippen halt gleich aus, wenn eine nackte Brust zu sehen ist, ne? Aber Gewalt ist da, wird da als relativ unproblematisch angesehen.
Und um nochmal jetzt auf diesen Vergleich mit Alkohol zurückzukommen, da gibt es ja auch unterschiedliche Handhabungen. Es gibt ja auch Länder, wo harte Alkoholika zum Beispiel nicht im Supermarkt stehen, sondern nochmal in einem Extra-Store.
Vom Staat verkauft und so, ja.
Genau, dann wo du da nicht als Jugendlicher, glaube ich, auch nicht reinkommst. Bin ich jetzt unsicher, aber macht ja auch keinen Sinn, beim Alkohol sich die Flaschen anzugucken. Und ich weiß nicht, woher die in Anführungszeichen Arroganz oder Blindheit kommt von manchen Computerspielern oder sagen wir mal sehr liberal eingestellten Spielern, die dann sagen, das muss alles weg, diese ganze Alterskennzeichnung muss weg und die BPJM wird abgebrannt. Woher kommt die Arroganz zu sagen, es muss alles, der Zugang zu sehr vielen Dinge, die für Jugendliche potenziell gefährlich sind, reglementiert werden, nur Computerspiele nicht. Ja, also es käme ja auch keiner jetzt auf die Idee zu sagen, dass auch Schnaps feig verkäuflich an Sechsjährige sein soll.
Oder Zigaretten,
ja. Ja, ja. Und jetzt, ob es jetzt wie in Amerika dann häufig 21 Jahre sein muss oder 18 Jahre oder eigener Store oder wie auch immer, wie gesagt, da können wir gerne drüber diskutieren. Und ihr diskutiert das ja auch schon weitaus differenzierter als viele andere Podcasts oder auch andere Medien, die halt, wie eben schon mal ganz kurz angerissen, die bleiben ganz vorne in der Wirkungsforschung entweder stecken und sagen, es ist alles ganz fürchterlich und das muss alles rigide verboten werden, das darf gar nicht mehr in Deutschland Counter-Strike gespielt werden. Ne? Und die Gegenseite sagt dann, das muss absolut liberalisiert werden, keine Alterskennzeichnung und jedes Kind muss alles spielen dürfen. Ist beides Quatsch, ja, im gleichen Maße. Also kann ich mich nur fürchterlich drüber aufregen. Natürlich haben wir da eine ganz, ganz große Verantwortung. Und ich glaube, wir haben jetzt alle drei Kinder. Ja, also insofern sind wir auch emotional in einer Situation, das einschätzen zu können. Ich käme mir nie auf die Idee, gewisse Computerspiele jetzt meinem Sohn vorzuführen. Ja, also so bescheuert finde ich dann auch diese Regelung, dass es erlaubt sein soll, selbst indizierte Spiele einem Kind vorzuführen. Also welcher Vater kommt auf die Idee zu sagen, Sohn, ne, zieh dich warm an, komm mal runter, setz dich auf die Couch, jetzt wird's herb.
Ich kannte mal jemanden, der hat das gemacht. Der hat wirklich seinen kurzen zugucken lassen bei irgendwelchen 18er-Shootern. Da war der 7. Das fand ich auch sehr strange. Also es gibt
auch Leute, die rauchen.
Leute, die machen sich über nichts einen Kopf.
Ja, aber die rauchen dann auch in der Wohnung mit Säuglingen.
Ja.
Und geben ihrem Kind dann auch mit 12 4 Zigaretten, damit sie so arg kotzen, dass sie nie wieder rauchen. Also solche Stories gibt's ja überall. Deswegen finde ich das auch, bin ich da ganz bei dir, Frank, dass die Alterskennzeichen gut sind, dass die auch okay sind, weil sobald man ab 18 ist, stören mich die ja auch nicht mehr. Und dann finde ich die völlig legitim. Und ich finde es auch gut, dass sie das geändert haben, dass man auch Altersnachweis eben vorweisen muss, um so ein ab 18 Spiel zu kaufen, dass es nicht nur ein Hinweis ist oder ein Vorschlag. Mich stört nur danach die Indizierung, aber wenn es natürlich einhergeht mit dem Werbeverbot, vielleicht sollten wir einfach so Stores machen, die alle Spiele haben, wo man erst ab 18 reinkommt. So wie den Alkoholläden in Schweden.
Warum gibt's denn in den Videoläden nicht einfach wie in den Videotheken 18er-Bereich? Das verstehe ich nicht. Ja. Also da wäre doch irgendwie gibt's schon. Diese ganzen...
Ja. Also ich habe hier bei unserer Videothek, die hatten manche Spiele dann in der Porno-Ecke stehen. Da bin ich mal so hin, wollte irgendein Spiel ausleihen, haben die gesagt, ja, dann müssen sie in die Porno-Ecke rüber.
Ach, hier gibt's ja auch Spiele.
Nee, und dann haben sie dich wirklich rübergeschickt, da waren dann die ab 18 Titel in dem eigenen Bereich, ja, weil es halt vorne dran eine Familienvideothek war.
Ja, aber nichtsdestotrotz, Ja, aber das wäre ja zum Beispiel eine Möglichkeit, die 18er Freigabe quasi für die Publisher oder Hersteller mit einem finanziellen Desaster gleichzusetzen. Also es gibt halt immer noch die Möglichkeit, die Sachen zu verkaufen an das Publikum, das sie kaufen darf. Also ich finde da
braune Packhüllen wie die Alkoholflaschen in Amerika.
Ja, keine Cover, gut, nur braune Packhüllen. Ist, ja, das ist ja total albern. Aber der Punkt ist ja der, dass dadurch diese unter der Ladentheke-Geschichte halt wegfällt. Ich meine, gut, man kann
es ja auch nicht wirklich, oder? Also welcher Laden hat denn dann noch was unter der Ladentheke? Das haben die doch gar nicht mehr auf Lager dann.
Nein, also die ganzen großen Ketten verkaufen die Spiele nicht mehr. Ja. Die sind kommerziell tot.
Ja. Richtig. Also bei Saturn, Mediamarkt oder Karstadt kriegst du die Sachen dann natürlich nicht. Die ordern die erst gar nicht. Aber beim GameStop und so weiter kriegst du die natürlich, musst du nachfragen, und die haben die dann irgendwie wirklich im Hinterzimmer oder unterm Tresen, und das ist natürlich auch immer wieder so, gut, du kannst keine Werbekampagne dafür fahren.
Ne? Wir Spieler, wir informieren uns ja auch, weißt du? Also wir gehören ja auch zu der Gruppe, die sich vorab informiert, bevor sie
ein Spiel kaufen. Ja, aber das Informieren wird dann ja auch schwieriger. Ja. Also wir sind ja, glaube ich, nicht das Maß aller Dinge. Also du kannst ja
nicht?
Nee, es gibt ja Leute, die lesen dann zum Beispiel nur, was weiß ich, GameStar.de.
Ja, gibt, glaube ich,
Computerbild und was auch immer. Oder Computerbild, genau. Und die machen das dann ja so, dass sie dann aus Übervorsichtigkeit ja diese Titel gar nicht erwähnen.
Und obwohl sie es eigentlich dürften, das ist völlig überdramatisch.
Ja, aber dann gehen die halt an einer bestimmten Öffentlichkeit komplett dran vorbei. Also auch an potenziellen Käufern, die das kaufen dürften. Aber die erfahren nie von dem Spiel. Also es gibt ja jetzt durchaus eine Menge Leute, die jetzt nicht alles im Internet abgrasen, sondern ihre 2-3 Spieleseiten haben. Das sind ja meistens die Großen, nicht wir. Da kriegst du das dann gar nicht mit, ob jetzt Gears of War noch nie gehört. Was? Ach, das ist schon der dritte Teil? Da gab's 2 Teile vorher.
Ja, und dann passiert natürlich genau so ein Quatsch wie bei Bulletstorm, wo dann EA das Ding so sehr beschneidet, damit es überhaupt noch ein ab 16, ab 18 Label bekommt, dass das Spiel eigentlich in der deutschen Version kaputt ist. Die wollten es halt unbedingt noch auf den Markt bringen, weil sie es einfach bewerben wollten, und haben da so viel rumgeschnippelt. Ich habe einen Artikel darüber geschrieben auf Polyneur, kann man ja mal lesen. Das funktioniert einfach nicht mehr auf Deutsch. Es funktioniert einfach nicht. Da sind Sachen aus dem Hintergrund rausgeschnitten, die storyrelevant sind. Das ganze Punktesystem von der Mechanik basiert darauf, dass du auf gewisse Körperteile zielst, ist alles rausgeschnitten. Das ist einfach kaputtes Spiel. Und dann verstehe ich es halt auch nicht, warum die Publisher das machen.
Frank, ich
wollte noch so zum Abschluss du hattest noch so eine schöne Anekdote aus von früher mit den Unreal Tournament Leuten.
Ja, genau, darauf wollte ich gerade auch zu sprechen kommen. Sehr gut.
Ja, das war eine heiße Kiste. Also wie gesagt, ich habe Half-Life untersucht und Unreal Tournament. Und da war es ja tatsächlich noch anders. Die Spiele, die indiziert wurden, wurden auf Antrag indiziert. Das heißt, es gibt gewisse Stellen, die diesen Antrag stellen können. Das sind Jugendämter, aber auch Landeskriminalamt und Ministerien. Die können ein Medium zur Indizierung beantragen oder vorschlagen, nenne ich es mal. Und mir fiel auf, dass Half-Life in dieser englischen Fassung, wo es dann tatsächlich Soldaten gibt, die man erschießen konnte, indiziert war. Dann gab es die deutsche Version mit Robotern, die wurde dann beim entsprechend nicht mehr indiziert und auch hier viel gespielt. Und es gab es gab zu diesem Zeitpunkt, wo ich die Diplomarbeit geschrieben habe, Unreal Tournament, das sehr, sehr viel blutiger und viel expliziter in der Gewaltdarstellung war und nicht indiziert war. Und zum damaligen Zeitpunkt auch schon seit Jahren nicht indiziert war. Und da habe ich mich gefragt, warum ist das eine Spiel indiziert und das andere nicht? Habe dann, um das so ein bisschen in die Arbeit einfließen lassen, bei mehreren Jugendämtern angerufen, mich jetzt nicht als Student in der Diplomarbeit ausgegeben, sondern einfach nur als in Anführungszeichen besorgter Bürger oder besorgtes Elternteil. Also einfach mal blöd gefragt, lieber Jugendamtsmitarbeiter, mir ist aufgefallen, hier gibt's ein Spiel, da geht's ganz schön zur Sache. Was kann man da machen? Und bin eigentlich sehr häufig einfach nur abgewimmelt worden. Und letztendlich bin ich bei einem Jugendamtsmitarbeiter in der Stadt, wo ich wohnhaft bin, angekommen, Der hat das dann ernst genommen, hat das dann quasi in Anführungszeichen für mich zur Indizierung dann vorgeschlagen. Ja. Und voraus gingen halt andere Jugendamtsmitarbeiter, die das gar nicht interessiert hat. Und letztendlich wurde es dann natürlich indiziert. Was ich nicht wusste, war, dass zu diesem Zeitpunkt der Hersteller an einer Lokalisation entweder an einer Lokalisation gearbeitet hat oder einer Portierung für irgendein Nintendo-System. Auf jeden Fall haben die da nochmal ein paar Millionen reingeschossen und das habe ich denen ordentlich vermiest, weil letztendlich wurde es dann natürlich indiziert und mit einem ziemlich verheerenden Medienecho. Was ich auch gar nicht so sehr auf dem Schirm hatte. Ich wusste das, aber mir war das jetzt gar nicht mehr so sehr bewusst, dass das sehr stark in Clans auch als EA-Sport gespielt wurde. Und ja, ich dann auch leider ein ziemlich mieser Spielverderber für viele, viele Zocker bin, weil das ja dann auch nicht mehr öffentlich gespielt werden
durfte. Ach so, die E-Sport-Geschichte hat natürlich sehr drunter gelitten. Ja, natürlich, klar.
Ja.
Öffentliche
ja.
Aufführungen und so, ja.
Genau. Und das hatte dann nochmal so eine Pointe, weil es so ein Medienecho gab es dann einen Jugendamtsmitarbeiter, der hat sich dann an die Presse gewandt, hat gesagt, hier, ich war das. Mhm. Und hat dann ziemlich viele öffentlich wirksame Interviews dann abgegriffen. Auch jetzt bei GameStar war der, glaube ich, drin. Aber auch jetzt bei Spiegel, glaube ich, oder so. Also den hat man dann viel gesehen mit Foto und Pipapo. Aber das war gar nicht der das dann zur Indizierung angemeldet hat, sondern
mediengeiler Typ halt.
Ja, irgendein Speichellecker, der gedacht hat, ey, der hat ja auch bei mir angerufen.
Super.
Und der Mönchengladbacher Jugendamtsmitarbeiter hat leider das Maul gehalten oder vielleicht auch besser das Maul gehalten, weil ich dann wiederum viel im Internet gelesen habe, dass der ganz massiv bedroht wurde und dann auch sich noch eine private oder eine geheime Telefonnummer zulegen lassen musste und so weiter. Also die waren schon ganz gut auf den eingeschossen.
Super, deswegen haben wir auch deinen Namen heute, hat die Redaktion denn auch geändert?
Ja.
Genau. Ja, sehr schön. Oder beziehungsweise passt natürlich jetzt gut als Abschluss. Dann danke ich dir. Herr Zwei, haben Sie noch eine Frage?
Nee, eigentlich nicht. Also ich kannte die Geschichte ja schon und das ist auch ganz gut, dass wir jetzt Franks Nachnamen nicht genannt haben. Ja. Weil ich denke, heute interessiert das keinen mehr, aber das ist schon, kann man sich sicherlich vorstellen, wenn man dann irgendwie aus Versehen eine Indizierung einleitet, dass man da irgendwie die ganze E-Sport-Gemeinde am Hacken hat, die einem dann Todesdrohungen schicken per E-Mail und so, das ist schon ganz geil. Naja. Ja, nee, war auf alle Fälle eine sehr schöne Runde und wir labern ja üblicherweise viel dummes Zeug, dafür sind wir ja bekannt und es war mir eine Freude, dass wir heute mal jemanden hatten, der sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigt hat. Mhm. Und da auch vielleicht mal nicht nur, ich meine gut, so ganz indifferenziert sehen wir das Ganze ja auch nicht, aber wir sind dann doch immer, versuchen dann doch eher der Anwalt des Spielers zu sein und fand ich das schon gut, dass der Frank dann doch das Ganze von der anderen Warte sieht, obwohl er selber auch spielt, ne? Also,
ja, ich fand, soweit waren wir gar nicht auseinander, ehrlich gesagt.
Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Den Ball kann ich euch zurück aufs Feld spielen, weil ihr seht das ja tatsächlich sehr viel differenzierter, als das häufig kommuniziert wird. Und es ist ja tatsächlich so, dass wir das gar nicht so anders sehen. Hm. Ja, und den letzten Punkt, ob es jetzt die Indizierung geben muss, wenn die verbindliche Alterskennzeichnung da ist, da kann man wirklich drüber streiten.
Ne? Ja, auf jeden Fall.
Dann vielen Dank.
Ja, gerne. Danke für die Einladung.
Ja, jederzeit.
Gar nicht für.
Tschüss.
Ja, okay, tschüss.
Ciao.